Also ich gestehe euch, an unser heutiges Thema wage ich mich nur, ich sage jetzt mal, äußerst vorsichtig dran. Das hat ganz einfache Gründe. Mir geht's wie dem Karl May. Ich war noch nicht da. Alles, was es im Himmel gibt, alles, was ich über den Himmel verlässlich sagen kann, das weiß ich im Grunde genommen und das glaube ich auch, weil es die Bibel sagt. Und ich glaube dem, was die Bibel sagt. Das ist der springende Punkt. Und das sind meine Informationsquellen für diese Predigt. Okay? Und dann gibt es da noch die sogenannten Nahtoderfahrungen. Da werden wir heute auch nochmal gleich nachher mit hineingenommen. Deswegen sind gerade die Jalousien noch unten. Ich möchte aber zu Anfang ganz deutlich sagen, diese Nahtoderfahrungen sind in keinster Weise mit der Bibel gleichzusetzen. Das heißt also, alle Rückschlüsse auf das, was vielleicht Menschen zwischen Tod und Leben oder Leben und Tod umgekehrt erlebt haben, sind letztlich Spekulationen. Also, ich kann heute nur sehr eingeschränkt Auskunft geben über das, was uns genau im Himmel erwartet, denn ich möchte nicht jemand sein, der in falscher Weise ein tolles, buntes Bild malt und nachher ist es doch ganz anders. Ohne Frage, ich habe himmlische Erwartungen und ich bin unglaublich gespannt, wie es dort wirklich aussieht. Ich glaube tatsächlich an das ewige Leben. Das Wunderbarste und das Wichtigste, was ich zu diesem himmlischen Thema sagen darf, ist, ich glaube von ganzem Herzen, dass dort Jesus Christus mich und auch dich und jeden Menschen erwartet. Ich glaube tatsächlich, dass jeder, der an Jesus glaubt, keine Sekunde tot ist. Am letzten Montag habe ich einen sterbenden Menschen besucht, 52 Jahre alt im Sterbehospiz. Als ich das Zimmer betrat, war ich ganz erschrocken. Er war schon ganz gelb. Und ich dachte, boah, wie wird das jetzt werden? Kann er mich verstehen? Kann ich ihn verstehen? Kommen wir ins Gespräch? Denn so gut kannten wir uns auch nicht. Er konnte mir kurze Antworten geben. Und was mich sehr berührte, ist, eigentlich bevor ich sein Zimmer betrat, bestrat ich die Station und ich kannte die Schwester. Und sie sagte mir schon einiges über diesen Mann. Und dann wusste ich ganz genau, als wenn mir Gott diese Schwester so auch geschickt hätte, wie ich das, was ich sagen soll. Und wir kamen in ein richtig, richtig berührendes, tiefes Gespräch. Es sind für mich immer die größten Belastungen und Herausforderungen, wenn ich so einem Menschen begegne. Im Laufe des Gespräches sagte ich ihm dann ein Wort von Jesus. Jesus sagt so unglaublich tröstlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Diese entscheidende Nachfrage hat Jesus damals der Martha gestellt. Und genau diese Frage stellte ich ihm jetzt auch, weil ich das wissen wollte. Ich wollte auf den Punkt kommen. Und ich muss schon sagen, es hat mich richtig berührt, als er dann von Herzen sagte, sehr klar, ja. Ich konnte mit ihm beten, ich habe ihn gesegnet und ich habe ihm nochmal ganz deutlich zugesagt, ich hatte da eine Geschichte dabei, die darauf hinspielte, du und ich glaube, ich nenne hier keinen Namen, ich glaube, dass Jesus dich auffangen wird. Und dann ging ich und sagte nochmal ganz bewusst auf Wiedersehen. Und es hat mich wieder berührt, wie er dann winkte. Am Donnerstagmorgen ist er gesprungen und ich bin mir todsicher, dass Jesus ihn aufgefangen hat. Und ich kann nur sagen, was ist das für ein Geschenk, wenn man am Ende seines Lebens nicht in ein dunkles Nichts, in irgend so ein dunkles Loch springt, sondern himmlische Erwartung haben darf. Wenn man weiß, ich gehe jetzt zu Jesus in sein Licht und da, wie die Kinder es gesagt haben, gibt es keinen Schmerz. Da gibt es kein Leid und da gibt es auch nicht nur eine Seele, da gibt es auch einen Körper. Hochinteressant zu lesen, was Paulus in 1. Korinther 15 geschrieben hat, dass Gott uns allen einen himmlischen Körper schenkt. Hier haben wir einen irdischen mit all dem, was dazugehört. Da gibt es aber einen himmlischen. Und trotzdem ist unsere Identität gewahrt. Wir werden uns schon wiedererkennen, gar keine Frage. Ich kann nur sagen, da wird alles neu, da wird alles gut, da wird's richtig gut und da ist Freude pur. Was für ein Trost. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, eure Freude wird dann vollkommen sein. Habt ihr das schon mal erlebt? Vollkommene Freude? Also ich habe schon manches an Freude erlebt, aber vollkommene Freude? Wow, bin gespannt, wie das sein wird. Persönlich muss ich sagen, ich glaube, das hat was mit dieser Begegnung mit Jesus zu tun. Ich freue mich, dem zu begegnen, dem Herrn aller Herren, dem größten Liebhaber aller Zeiten. Bei seiner Verabschiedung sagte Jesus damals von seinen Gefährten, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wow, was sind das für himmlische Aussichten? Und die finden wir bestätigt in der Bibel überall. Zum Beispiel auch der David. Der hat etwa 1.500 Jahre vor Jesus gelebt. Er sagt im Psalm 23, und ich werde bleiben, Achtung, im Hause des Herrn, immer da. Er hat offensichtlich von diesen himmlischen Wohnungen gewusst. Oder Jesus selbst erzählt dann noch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Höhepunkt dieser Erzählung besteht in der Heimkehr des Sohnes, und zwar in der Heimkehr ins Haus des Vaters, dem er das Herz gebrochen hat. Und das Schönste und das Unfassbare ist, wie herzlich ihn sein Vater wieder aufnimmt, sodass dieser eigentlich mal verlorene Sohn das Gefühl hat, endlich, endlich bin ich zu Hause und hier muss ich nie wieder weg. Jesus, der uns dieses Gleichnis erzählt, weiß, wie es zu Hause wirklich ist. Er kam in unsere Welt, um uns von zu Hause zu erzählen und den Weg ins Zuhause zu ebnen. Und deswegen finde ich jedes Wort, das Jesus über die vielen Wohnungen im Haus seines Vaters erzählt, so geheimnisvoll und interessant. Jesus weiß also, wie es daheim aussieht. Das Spannende ist, es ist unvergleichlich zu dieser Erde. Ich sag's mal so, wenn es in dieser vergänglichen Welt schon manchmal so richtig schön sein kann, wie viel unvergänglicher, also umgekehrt, wie viel herrlicher muss es in dieser unvergänglichen Welt sein? Also ich sag mal jetzt im Original. Also, lass es dir sagen, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Da ist Platz für jeden. In Offenbarung 7, Vers 9 heißt es, danach sah ich eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zu zählen, aus allen Nationen, Stammen, Völkern und Sprachen. Was für eine wahnsinnige Vielfalt. Endlich wird es ein Fest der Liebe und des Friedens aller Kulturen und Nationen geben. Und wir werden feiern, richtig feiern. Also Christian, für Essen und Trinken ist gesorgt. Und das wird sicherlich nicht nur das wird das Beste sein. Und nicht nur für dich, für jeden. Ich bin gespannt, wer dort alles mitfeiert. Eins steht nämlich fest, die Wohnungen dort werden nicht leer bleiben. Alle werden erwartet. Alles wird vorbereitet sein, wie wir gehört haben. Und dort werden wir aufleben. Glücklich leben, ewig leben. Keine Frage. Auch ich lebe gerne im Hier und Jetzt. Doch es ist genau so, wie es die Bibel im Psalm 119,19 sagt. Diese Welt hier wird nicht für immer meine Heimat sein. Und deshalb freue ich mich, dass Jesus eben auch für mich eine Wohnung frei hält. Und eins glaube ich schon, da werde ich endlich mal Platz haben. Wir haben immer Wohnungen gehabt, wo es ziemlich eng war und eigentlich immer zu klein. Ich glaube, das wird dort anders sein. Das weiß ich nicht, aber das denke ich jetzt immer. Da wird Wohnung sein. Ich denke, ihr habt alle von Billy Graham gehört, vielleicht mehr oder weniger. Billy Graham ist einer der bekanntesten Prediger der USA. Und er hat noch zu seinen Lebzeiten mal Folgendes gesagt. Eines Tages werden Sie lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glauben Sie kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Nur meine Adresse wird sich geändert haben. Ich werde in Gottes Gegenwart eingetreten sein. Wow. Die Adresse hat sich geändert. Was sind das für himmlische Aussichten? Ich habe es gerade schon gesagt, wer an Jesus glaubt, der ist keine Sekunde tot. Jesus hat versprochen, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und ich kann nur sagen, das tröstet mich ungemein. Es gibt für mich kaum etwas Größeres und kaum etwas Schöneres. Ich habe das besonders immer wieder erlebt, wenn ich, wie ich es vorhin schon erzählte, an Sterbebetten war. Und dann plötzlich ich merkte, da ist eine Hoffnung. Ja, die ist übernatürlich. Und das Schönste ist, wenn Gott solchen Menschen Frieden schenkt. Diese lebendige Hoffnung erfüllte auch den Dänen Søren Kierkegaard. Das war ein Philosoph, der hatte unglaublich viel zu kämpfen mit sich und mit anderen und überhaupt in seinem Leben. Wisst ihr, was er auf seinem Grabstein verheißungsvoll hat einmeißeln lassen? Noch eine kleine Zeit, dann ist es gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann darf ich laben mich an Lebensbächen und ewiglich mit Jesus sprechen. Für ihn war das Gespräch ja immer so wichtig. Und das ist es. Das ist die größte Hoffnung, die wir haben dürfen. Mit Jesus sprechen. Übrigens, das war auch für den 4-jährigen Colton wichtig. Während einer lebensgefährlichen Operation, die er erleiden musste, hat er seinen Körper verlassen und war, in Anführungszeichen, irgendwie im Himmel. Er sagte und erzählte später, dass er auf den Schoß von Jesus gesessen hat und Unglaubliches gehört und gesehen hat. Seine unglaubliche Geschichte ist in dem Buch »Den Himmel gibt's echt« aufgeschrieben worden und später dann auch verfilmt worden. Colton, 4 Jahre alt, hatte einen geplatzten Blinddarm. Man hat das lange nicht wahrgenommen, diagnostiziert, und so kämpfte dann ein Chirurg in einer Notoperation um sein Leben. Erst 4 Monate nach diesen Ereignissen, also als er schon richtig wieder fit und quicklebendig war, erzählte er beiläufig seinen Eltern Sachen, da haben die überhaupt nichts mehr verstanden. Wir nehmen euch jetzt mal einen Augenblick.
Mom?
Ja, mein Schatz?
Weißt du, dass ich eine Schwester habe?
Ja, natürlich weiß ich, dass du eine Schwester hast.
Ich hab das nicht gewusst.
Wie, du hast nicht gewusst, dass Cassie deine Schwester ist?
Nein, ich meine, ich habe 2 Schwestern. Das eine Baby ist in deinem Bauch gestorben, stimmt's?
Schatz, wer hat dir erzählt, dass in meinem Bauch ein Baby gestorben ist?
Sie hat mir erzählt, dass sie da drin gestorben ist.
Wie sah sie denn aus?
Wie Cassie, nur ein bisschen kleiner. Und sie hat Haare wie du. Im Himmel kam ein kleines Mädchen auf mich zu und hat mich gedrückt und mich gar nicht mehr losgelassen.
Schatz, und wie hieß das Mädchen?
Sie hatte keinen Namen. Ihr habt ihr doch keinen gegeben.
Das stimmt, wir wussten überhaupt nicht. wir wussten nicht, dass es ein Mädchen war.
Geht es dir gut, Mom?
Ja. Wir haben ein Baby verloren, Schatz. Nur einige Monate, bevor es auf Dort. Das war unser Baby, unsere kleine Tochter.
Das geht ja gut.
Das steht nicht in der Bibel. Aber das sind Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Unheimlich berührend. Und sie wecken auch in mir Dinge, wo ich sage, wow, werde ich unser erstes Kind mal sehen? Ich habe es noch nie gesehen. Uns ging es so ähnlich. Diese Erlebnisse von Colton malen ein Bild vom Himmel, das Freude auf das Leben in Gottes Gegenwart weckt. Und ihr merkt schon, das ist geheimnisvoll. Und da gibt es so viele Fragen. Und glaubt bitte nicht, dass ich euch die beantworten kann. Wie gesagt, es ist ein Film. Es ist ein Erlebnis eines Menschen, der etwas sehen durfte, was ja vielen noch vorbehalten ist. Ich sage auch noch mal was Kritisches dazu, weil ich denke, man muss beide Seiten hören. In einer Buchkritik zu diesem Film und zu diesem Buch »Den Himmel gibt's echt« sagte der Autor, also der das, die Kritik geschrieben hat, das Buch unterscheidet an keiner Stelle diesen Himmel von dem Ort, an dem die Christen ihre Ewigkeit verbringen. Und genau dieses Verwischen der beiden unterschiedlichen Orte hat schon auch in der Vergangenheit bei vielen Christen für ein verschwommenes Bild von der Ewigkeit gesorgt. Ich glaube, es bleibt verschwommen. Ich kann euch kein klares Bild sagen. Und dennoch kann ich dieses Buch besonders empfehlen. Es zu lesen, es ist richtig gut. Und natürlich auch den Film, den finde ich sehr gut nachgedreht. Wie gesagt, letztlich will es nur eine Vorfreude wecken, ein Beschäftigen mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Bibel sagt, diese Welt wird nicht für immer meine Heimat sein. Aber jetzt komme ich auf das zu sprechen, was mir am allerwichtigsten bei diesem Thema ist. Ich sagte es ja schon, wenn wir wirklich Absolutes über den Himmel wissen wollen, dann geht das nicht, ohne dass wir die Bibel aufschlagen. Und dort lese ich zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 9, kein Auge hat je gesehen und kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht. Achtung, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Von daher hatte das Mädchen schon recht. Wer Gott liebt, in aller Gebrochenheit, der wird ihn sehen. Eines von diesem Geheimnis oder etwas von diesem Geheimnis hat auch der erste Märtyrer gesehen. Er heißt Stephanus. Wir lesen in Apostelgeschichte 8, erfüllt vom Heiligen Geist, sei Stephanus zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Selig und staunend zugleich rief Stephanus, ich sehe den Himmel offen und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Was ist das für ein Blick? Das Erste, was Stephanus im geöffneten Himmel sieht, ist Jesus. Allein dieser Blick auf Jesus tröstet ihn und lässt ihn selig seinen qualvollen Steinigungstod sterben. Aber man muss nicht nur sterben, um in den Himmel zu kommen. Der Apostel Paulus gibt uns auch einen Blick in den geöffneten Himmel. In seinem zweiten Korintherbrief in Kapitel 12 schreibt er, ich wurde vor 14 Jahren in den dritten Himmel hinaufgehoben. Doch ob mein Körper dort war oder nur mein Geist, weiß ich nicht. Das weiß nur Gott. Und ich weiß auch nicht, wie ich dorthin gelangte. Das weiß auch nur Gott. Aber ich weiß, dass ich ins Paradies versetzt wurde und erstaunliche Dinge hörte, die sich nicht in Worte fassen lassen. Schade. Ich hätte sie jetzt gerne mal gehört. Paulus, was hast du denn gehört? Was hast du denn gesehen? Paulus schweigt. Ich habe mich gefragt, was ist das denn eigentlich mit dem dritten Himmel? Ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Was sagen andere Ausleger dazu? Und ich fand das eine interessante Erklärung. Jemand sagte, der erste Himmel ist das, was wir sehen, wenn wir draußen den Kopf heben und die Wolken sehen. Das ist der erste Himmel, sagen wir ja auch, Sky. Der zweite Himmel ist das, was wir sehen, wenn wir eine sternklare Nacht erleben. Und wir wissen, das ist unendlich. Man hat bis heute nicht mal das Ende unseres Kosmos gefunden. Und der dritte Himmel, so die Ausleger, ist der, wo Gott, Jesus Christus und alle Verstorbenen leben, die zu ihren Lebzeiten Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Wo sich dieser dritte Himmel befindet, darüber schweigt die Bibel. Nochmal zu den zwei Ereignissen. Dem Stephanus war es plötzlich in seiner Sterbestunde geschenkt, den Himmel offen zu sehen. Und Paulus lebte und sah auch den Himmel offen. Und dieser Blick, den der Paulus da hatte, der veränderte übrigens sein Leben. Später schreibt er im Philipperbrief, Kapitel 1, 23, ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste, doch für euch ist es besser, wenn ich noch lebe. Was für eine Sehnsucht ist da geweckt worden in ihm? Walter Lüthi hat eine Auslegung geschrieben zu Thomas, diesem Ungläubigen, der mal gesagt hat, ich glaub's nicht, was ihr hier letzten Sonntag erlebt haben soll. Jesus soll da sein. Wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege und seine Wundenmale berühre, ich glaub's nicht. Eine Woche später war er dabei und ihr wisst, was Jesus gesagt hat. Thomas, leg doch mal deinen Finger in meine Seite und hier sind meine Wunden. Der Thomas, dem blieb die Bucke weg. Der wusste überhaupt nicht, was ist jetzt los? Wer hatte ihm das erzählt, Jesus? Walter Lüthi schreibt in seiner Auslegung, so unsichtbar die Ewigkeit ist, so nah ist sie uns. Wir sind von der Ewigkeit umstellt und eingehüllt. Sie ist uns, um ein Wort von Luther zu gebrauchen, näher als der Rock oder das Hemd. Ich finde das sehr geheimnisvoll. Und ich halte fest, der Himmel ist uns unglaublich nah und doch scheint er uns irgendwie geheimnisvoll fern zu sein. Also, ihr merkt schon, ich kann nur Andeutung machen. Aber was im Himmel wirklich ist, vielleicht nehmt ihr euch mal die Zeit, Offenbarung 21 und 22 zu lesen. Ich erlaube mir genau daraus jetzt ein paar Auszüge zu lesen, weil ich sage, da kommt uns der Himmel am nahesten. Ich lese zunächst Offenbarung 21, 1 bis 6. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also nichts von hier, neu. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön. Wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und befahl mir, schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Und dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Jetzt mache ich einen Sprung zu den Versen 22 und 23. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Klammer auf, das Lamm ist Jesus. Klammer zu. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Und ich springe zum letzten Mal ins 22. Kapitel, Verse 3 bis 5. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Und sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Es wird auch keine Nacht mehr geben, sodass man keine Beleuchtung mehr braucht. Nicht einmal das Sonnenlicht wird mehr nötig sein. Denn Gott selbst, der Herr, wird ihr Licht sein. Und zusammen mit ihm werden sie für immer und ewig regieren. Erlaubt mir bitte noch ganz kurz zusammenzufassen. Also, was erwartet uns im Himmel? Endlich zu Hause. Endlich Freude pur. Endlich liegt alles Leid hinter uns. Endlich gibt es nur noch Frieden, Schönheit und Liebe. Endlich glaubt's jeder, der da ist, ich bin geliebt. Endlich ist alles Licht und hell und herrlich. Und endlich werden wir ihn, sein Angesicht sehen. Und uns wird nichts, absolut nichts fehlen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, du selber bist der Himmel. Und ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, weil du uns unglaublich lieb hast. Und weil du mehr für uns willst, als das, was wir hier sehen und erleben. Danke für deine unglaubliche Liebe. Danke, dass du der Weg bist zum Vater. Danke für das, was du dort für jeden bereithältst, der sich schon heute dir anvertraut. Danke. Danke, dass letztlich deine Gnade, dein Geschenk, der Eintrittspreis in den Himmel ist, deine Liebe, deine Hingabe. Und so bitte ich dich, dass du es uns noch mehr schenkst denn je, dass wir schon heute mit diesem Blick auf dich, mit diesem Blick auf den Himmel leben können und erleben, dass uns das auch verändert, wie dem Paulus. Danke für das, was du für jeden bereithältst. Und so bitte ich dich um deinen Segen für jeden von uns. Danke für deinen Trost. Dich beten wir an. Amen.